dabei, euch zu erklären, wie das bei mir so mit der Post aussieht. Also, dass ich Post bekomme und eben neben Rechnungen, die mich nicht immer freuen, vor allem, wenn sie unerwartet kommen, und den Ansichtskarten, die manchmal, aber im Laufe der Jahre immer weniger kommen, weil das halt alles mehr elektronisch läuft, sondern ich meine Post von besorgten Bürgern oder manchmal auch besorgten Christen. Also ich bekomme das regelmäßig. Wenn ihr wollt, ich kann euch gerne eure Adresse auch noch mitteilen, den Leuten, die mir das so schreiben. Also einer ist zum Beispiel, der mir jeden Monat einen Brief schreibt und mich dann warnt und dazu auffordert, dass ich das natürlich allen anderen auch sagen muss. Nämlich, er warnt mich von der Weltherrschaft der Freimaurer. Und überall sind Freimaurer. Frau Merkel, die so macht, Freimaurer. Nicht? Irgendjemand, der die Hand hebt, oh, das ist auch ein Freimaurer, und die sind überall, nicht? Also man muss sie nur erkennen, die tragen immer rot, ja, oder schwarz manchmal, ja, je nachdem, also, ja, und manche von denen haben Brillen, ja, und so weiter, also diese Sachen zum Beispiel. Da gibt es mir andere Leute, die mir immer wieder mich davor warnen, sagen, Michael, pass auf, die ganzen Bibeln sind verfälscht, nur eine. Und die ist dann die richtige, und wenn du die nicht liest, oh, alles ganz gefährlich und alles ganz schlimm. Und andere, die warnen mich dann davor und die sagen mir, oh Michael, wenn du nicht den Gottesdienst am Samstag feierst, also dann ist sowieso die Welt vorbei und dann ist alles zu Ende, denn dann kannst du nicht in den Himmel kommen. Oder noch jemand anders, jetzt gerade vor kurzem, hat mir dann geschrieben, ja, in diesem Jahr wird der Weltuntergang sein, weil das ist doch ganz klar, wenn du die 12 Stämme Israels nimmst und dann die 4 Evangelien dazu zählst und plus 1, weil es nur einen Gott gibt, und dann 2000 dazu, dann bist du plötzlich im Jahr 2017. Ja, also natürlich nicht ganz so rechnen sie, aber so ungefähr, ne, es läuft dann die Rechnung. Und dann sagen sie mir, also das ist doch ganz klar und du musst die Bibel ernst nehmen, weil das steht da doch drin. Und das sind jetzt nur mal so ein paar kleine Kostproben von dem, was ich so zu lesen bekomme. Und viele dieser Sachen finde ich schon spannend, interessant. Manche allerdings finde ich dann auch manchmal überflüssig, nebensächlich, hindernd, wo ich mir denke, oh, peinlich eigentlich, dass auch voll Leute ihre Zeit verschwenden. Und manchmal bin ich dann genervt und denke mir, hey, lass das Ganze gestreitet doch. Ach, es kommt doch letztendlich nur darauf an, dass wir Jesus lieben und dass wir die Bibel ernst nehmen und dass wir ein anständiges Leben führen. Und also ich streite mich nicht sehr gerne mit irgendwelchen Leuten herum. Und trotzdem ist das manchmal so, wenn ich in der Bibel lese, dann merke ich, diese andere Seite ist auch nicht unbedingt das, was Gott von uns will. Für Gott ist eben doch nicht alles nur total gleichgültig. Es kommt halt nicht nur darauf an, Jesus zu lieben. Weil hier ist schon allein die wichtige Frage, ja, wer ist denn Jesus eigentlich? Jetzt denkt ihr vielleicht, ach, ist so eine Nebensache, weiß doch jeder. Ja, meint ihr, wenn ihr mal nach Spanien kommt, da heißt ja jeder dritte oder vierte Jesus, nicht? Oder Jesus oder so etwas. Ja, die heißen alle Jesus, also nicht alle, aber es gibt viele. Nicht? Welchen meinst du denn jetzt, an welchen du glaubst? Aber ja, natürlich nicht an den, sondern an den, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Ja, meinst du, vor 2000 Jahren hat auch nur einer mit dem Namen Jesus gelebt? Der Name Jesus oder Joshua, der war weit verbreitet damals. Ja, den, der in der Bibel steht. Ja, was genau denn in der Bibel? Wen hast du denn da genau vor Augen? Und wenn ich dann in der Bibel lese, dann merke ich, so total nebensächlich war das eben nicht. Es kam nicht nur darauf an, dass man irgendwie ein frommes Gefühl im Bauch hat, dass man irgendwie versucht, anständig zu leben und seinem Nachbarn nicht so sehr auf die Füße zu treten und die Steuern zu bezahlen, sondern als Christ zu leben und an Gott zu glauben, bedeutet doch mehr. Es kommt schon darauf an, wen habe ich da eigentlich vor Augen? Wer ist die Person, der ich vertraue und der ich nachkomme? Da habe ich vor kurzem mit jemandem gesprochen, der sagt mir, also wir müssen eigentlich den Muslimen auch gar nicht viel mehr erklären, was wir glauben. Wenn ein Muslim sagt, er liebt Jesus, dann ist er dein Bruder und ihr werdet euch im Himmel einmal wiedersehen. Also ich hätte ja prinzipiell nichts dagegen. Das würde manche Konfrontation auch viel einfacher machen. Da würde ich sagen, predige das zuerst mal den IS-Soldaten. Nicht, dann hätten die gar kein Problem auch mehr. Dann könnten die ihre Waffen einpacken und können sagen, ja toll, dass wir das erkannt haben. Wir brauchen keine Christen mehr zu kreuzigen und andere Muslime brauchen wir auch nicht mehr umzubringen, denn wir sind ja alle Freunde. Scheinbar, die sind doch nicht der Überzeugung, dass du nur Jesus lieben musst. Obwohl, wenn du einen überzeugten Muslim fragst, die lieben alle Jesus. Musst du nur mal fragen, also ein überzeugter Muslim. Warum? Weil er ja fest überzeugt ist, dass Jesus ein Muslim war und dass Jesus für den Islam eingetreten ist. Und dass Jesus Mohammed vorbereitet hat. Ein frommer Muslim wird dir all das so erzählen. Und jetzt sagst du, naja, das ist doch alles dasselbe. Na, irgendwie ist das dann doch nicht dasselbe. Wir glauben ja an Jesus als unseren Erlöser. Erlöser heißt, er hat uns losgelöst, er hat uns befreit. Er hat uns befreit von der Unterdrückung der Sünde, von der wir gefangen sind in unserem Denken und Handeln. Er hat uns befreit von unserer Trennung von Gott, dass wir im Herrschaftsbereich des Teufels gewesen waren. Da hat er uns befreit. Das kann er aber gar nicht, wenn es ein muslimischer Jesus ist. Denn ein muslimischer Jesus ist ein ganz normaler Mensch, der zwar fromm gepredigt und geredet hat, aber eben nicht mehr. Und wenn du an diesen Jesus glaubst, ja, dann kannst du keine Vergebung deiner Sünden bekommen, weil dieser Jesus, an den du glaubst, dieses Bild, was du dir zurechtgezimmert hast, das wird dich nicht retten können. Dann ist er ein Vorbild, an dem du dich orientieren kannst, auch jemand, den man mal zitieren kann, zu irgendeinem Anlass, auf einer Geburtstagskarte oder so, aber es ist eben nicht viel mehr. Da lese ich in der Bibel, es kommt eben schon darauf an, woran du glaubst. Und zwar jetzt nicht an die Kleinigkeiten, ob du nun eine Krawatte trägst oder nicht, ob du einen Ehering trägst oder nicht, ob du am Samstag oder Sonntag deinen Gottesdienst feierst oder nicht, ob du eine Lutherübersetzung, eine Elberfelder Schlachter oder sonst was liest. Diese Sachen natürlich nicht, die retten nicht. Aber die Frage, an wen glaubst du? Wer ist denn jetzt Gott, an den du glaubst? Alle Religionen auf der Welt reden von Gott. Aber ihre Vorstellung, wer dieser Gott ist, ist vollkommen anders. Da siehst du beispielsweise eine blutrünstige Kali in Indien. Und immerhin 900 Millionen Menschen verstehen sich als Hindus und glauben unter anderem an Kali, die dargestellt wird als eine Göttin der Toten mit einem Kranz von Totenköpfen an einer Kette um den Hals. Willst du dir von der helfen lassen? Oder willst du vielleicht ein weiterer Totenkopf an ihrer Kette werden? Oder so? Naja, also ich ehrlich gesagt nicht. Und ich möchte auch nicht den alten Wodan, der Germanen, zurück. Der war nämlich auch ein bisschen nur kämpferisch, abends sich voll Bier laufen lassen und morgens die Streitaxt rausholen und sehen, wen man da bekämpfen kann. Also an den glaube ich auch nicht. Der kann mir nicht helfen, der kann dir auch nicht helfen. Deshalb ist es schon wichtig, nicht, dass wir uns in Kleinlichkeiten verlieren, aber dass wir uns darüber klar sind, was ist eigentlich der Hauptinhalt unseres Glaubens. Und da möchte ich euch einen Text vorlesen aus dem Neuen Testament, und zwar aus dem zweiten Johannesbrief. Also der Johannes war ja einer der Begleiter Jesu, der Apostel, der Jünger, wie sie in der Bibel auch genannt werden, und er hat uns im Neuen Testament einiges hinterlassen. Immerhin, er hat das Johannesevangelium geschrieben, also eines dieser vier Lebensberichte Jesu. Und dann hat er drei Briefe geschrieben, die wir im Neuen Testament haben, ganz am Ende des Neuen Testaments. Und ganz, ganz am Ende des Neuen Testaments ist dann ja noch die Offenbarung des Johannes, die kommt auch noch von ihm. Also dieser Johannes, der Jünger Jesu, hat uns da ein Evangelium, drei Briefe und dann noch die Offenbarung hinterlassen. Und ich möchte euch einen Abschnitt vorlesen aus dem zweiten Johannesbrief. Der hat nur ein Kapitel, weshalb ich dann nur den Vers angeben kann. Ich lese dann ab Vers 7. Also Johannes, der Begleiter Jesu, schreibt im zweiten Johannesbrief in Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht in euer Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Kleiner Absatz, nur einige wenige Verse, aber ihr merkt, für diesen Johannes, der jetzt hier schon im hohen Alter ist, der mit Jesus gelebt hat, der ihn persönlich gekannt hat, der sagt, nee, ganz so einfach ist das nicht. Da sind Leute damals aufgetreten, die haben ihm gesagt, Jesus ist gar nicht ins Fleisch gekommen. Was damit gemeint? Die sagten, Jesus ist nicht richtig Mensch geworden. Jesus war ja so sehr Gott, das würde ihn ja erniedrigen, Mensch zu werden. Der hat nur irgendwo so über den Boden geschwebt. Der ist mal so als Erscheinung, wie ein Geist erschienen und hat zu den Leuten geredet. Aber er war nie richtig Mensch. Und da sagt der Johannes, wenn ihr diese Lehre vertretet, dann könnt ihr gar nicht gerettet werden. Weil ihr glaubt an einen Jesus, den Gott nie geschickt hat. Ihr glaubt an Jesus, der hat denselben Namen, aber es ist eigentlich nicht der Jesus, der zu euch gesprochen hat. Nun, wir müssen manchmal darauf achten, dass wir jetzt nicht zu kleinlich werden, aber manchmal kommt es schon darauf an, wir dürfen uns nicht nur mit einer Oberflächlichkeit begnügen. Also manche Leute sagen, ja, ach, derselbe Name, ist ja alles klar und vielleicht stützen wir uns jetzt noch auf die Bibel. Die gab es ja damals in der Form noch nicht, konnte man nicht machen. Ganz so einfach ist das nicht. Also ich kann euch jetzt mal ein Beispiel nennen. Nehmen wir mal an, ihr wollt gerne fliegen. Also jetzt nicht aus dem Fenster fliegen oder so, sondern mit dem Flugzeug. Und jetzt nicht nur bezahlen, ihr wollt einen Flugschein machen. Und dann bekommt ihr, wollt euch vorbereiten, irgendwann ist die theoretische Prüfung und dann sagt er mir, ach, Flugschein, schaut ihr jetzt nach, bei eBay wollt ihr gebrauchten Kurs kaufen, die gebrauchten Kurse für Pilotenschein ist alles zu teuer, also kauft ihr einfach den Kurs für Binnenschiffer. Der ist viel günstiger, kostet nur die Hälfte. Also lernt ihr jetzt alles für Binnenschiffer und da geht es ja auch um Verkehr. Da geht es auch um Vorfahrt, der muss stoppen, der muss weiterfahren, hier darfst du langfahren und dann meldest du dich an und willst deinen Flugschein machen. Meinst du, dass das klappt? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du durchfällst. Und dann sagst du, wie ignorant seid ihr? Ich habe doch gelernt und ich habe sogar gelernt, was Vorfahrt heißt und was Stoppen heißt, was Anhalten heißt und Parken heißt. Ich kenne das doch alles. Und dann wird der Prüfer euch sagen, ja, du hast aber für die falsche Prüfung gelernt. Du kannst jetzt mit deinem Boot schippern da, aber fliegen geht nicht damit. Ja, und genauso ist es eben manchmal mit dem Glauben auch. Jetzt kannst du sagen, ja, ich habe doch, nee, das war mir alles so kompliziert in der Bibel. Nee, das habe ich doch nicht so ernst genommen. Ich mache mir meinen eigenen Katalog, was so zu glauben ist. Und der ist viel angenehmer, viel praktischer, kostet auch nicht so viel. Ich meine, das kannst du auch nicht bei eBay kaufen, kannst du ganz selbst machen. Ne? Aber am Ende stehst du dann vor Gott und dann sagt Gott, naja, gut, du hast dich jetzt gut vorbereitet, aber das ist leider nicht der Himmel, wo du jetzt reinkommst. Nicht? Der ist ganz anders, als du dir das vorgestellt hast. Und Jesus ist auch ganz anders, als du dir das so zurechtgebaut hast. Es kommt schon darauf an, an wen du glaubst. Der Name allein ist nicht das Entscheidende, sondern die Person, die dahinter steht. Und wenn du an eine ganz andere Person glaubst, ja, dann wirst du möglicherweise auch dahin kommen oder eben nirgends hinkommen, weil es diese Person vielleicht gar nicht gibt. Und genau das macht Johannes hier deutlich. Er sagt, es kommt schon darauf an, an welchen Jesus glaubst du. Glaubst du an den Jesus, der gleichzeitig Gott ist und der gleichzeitig Mensch geworden ist? Das könnten manche vielleicht auch sagen, ja, sind das nicht auch nur Kleinigkeiten? Nein, das sind nicht Kleinigkeiten. Wir lesen hier in der Bibel auch ganz bewusst wird begründet, warum er Gott sein muss. Wäre er nur ein Mensch, sagt uns die Bibel deutlich, ein Mensch kann höchstens für seine eigenen Sünden sterben. Nicht für die Sünden eines anderen Menschen. Wäre Jesus nur Mensch, dann wären wir noch alle in unserer Sünde. Denn nur irgendein vorbildlicher Mensch wird uns nicht retten. Der wird nicht uns unsere Sünden vergeben können. Ein Mensch kann sich ja nicht mal die eigenen Sünden vergeben. Er kann es probieren, aber die sind immer noch da. Dafür braucht es Gott. Und wenn Jesus nicht wirklich Gott war, dann kann er dir deine Sünden nicht vergeben. Er kann dir in deinem Alltag auch nicht helfen. Wenn du in einer aussichtslosen Situation bist und du rufst zu Gott um Hilfe. Gut, wir wissen, Gott tut nicht immer, was wir wollen. Das stimmt, weil er auch nicht gezwungen ist dazu. Wir haben hier keinen Tarifvertrag mit Gott abgeschlossen und sagen, zweimal beten am Tag und dafür erledigst du alle meine Probleme. Das haben wir ja nicht, sondern Gott hat ja die Freiheit zu sagen, ich helfe dir nicht. Aber er hilft ja immer wieder im Alltag. Das habe ich erlebt und das haben viele von euch ja auch erlebt. Wenn er aber nur ein Mensch gewesen ist, wie soll er dir denn helfen können? Dann schlummert er in irgendeinem Grab, ist irgendwie in dem Totenreich, in dem Jenseits, aber der kann dir ja gar nicht helfen. Wenn Jesus nicht Gott ist, dann kann er dir nicht helfen. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, dass Jesus Gott ist und zu wissen, an wen du glaubst oder zu wissen, zu wem du betest. Genauso wichtig ist aber auch, dass er Mensch ist. Denn da steht ja nur, weil er Mensch war, war in allem uns gleich, kann uns verstehen, uns nahe kommen, weiß, wie wir uns fühlen. Nur deshalb konnte er wirklich sterben, denn als Gott konnte er ja gar nicht sterben, nur als Mensch konnte er sterben. Auch das war notwendig und deshalb zeigt uns die Bibel ja gerade, beides ist unbedingt notwendig. Und wenn wir eines wegstreichen, dann ist das nicht mehr der Jesus der Bibel, dann ist das nicht mehr der, der unser Herr sein kann, der, der uns die Maßstäbe gibt, der, der uns befreit, erlöst, den Zugang zu Gott bringt. Und Paulus, der Johannes ist hier ganz deutlich. Er sagt ja, wenn ihr so etwas glaubt, also dass Jesus eben nicht Mensch gewesen war, dann könnt ihr gar nicht gerettet werden, könnt ihr auch nicht zu Gott kommen. Und hier geht es nicht darum, dass wir irgendeine Dogmatik auswendig lernen, sozusagen, weil wir eine himmlische Prüfung ablegen müssen. So ja nicht. Sondern es geht darum, denken wir hier überhaupt an die richtige Person? Und das ist eben nicht nur der Name. Wir wissen ja auch, was weiß ich, es gibt viele Peters oder Heinrichs oder sonst etwas. Und dann sagst du einfach Heinrich. Ich liebe Heinrich. Also als Frau jetzt, nicht? Wenn ich jetzt Frau wäre oder so. Dann würdet ihr natürlich gleich die Frage stellen, ja welchen Heinrich denn? Das ist doch egal. Einfach Heinrich. Und dann merkt ihr, nee, so geht es eben nicht. Es kommt schon darauf an, welchen Heinrich. Und genauso bei Jesus ja auch. Nur wir können das Beispiel nicht nachvollziehen, weil es gibt in Deutschland halt wenig Leute, die Jesus heißen.
Aber es gab damals eben viele. Und wenn du sagst, ich glaube an Jesus, ja eben welchen? Wer ist das denn ganz genau? Was erwartest du von ihm? Was traust du ihm zu? Und das wird hier näher beschrieben. Und so ist es für uns auch wichtig, heute wahrzunehmen, was Jesus ist, wer Jesus ist. Unter anderem das, was Johannes hier schreibt, dass er eben ganz Mensch ist und ganz Gott ist. Und dass wir nicht einfach nach Belieben da was rausstreichen können, weil es uns besser passt. Oder weil wir dann eine größere Einheit haben, weil wir plötzlich keinen Ärger mehr mit Muslimen haben. Für die kann er ja auch Mensch sein, das ist in Ordnung. Nur Gott darf er halt nicht sein. Da sagen wir, hey, wenn Jesus nicht Gott ist, ja, dann ist unser ganzer Glaube hinfällig. Dann können wir nicht mehr auf ihn bauen. Dann kann er uns nicht die Sünden vergeben, dann kann er uns nicht helfen. Und dann merken wir, nee, da sind wir eben doch nicht auf einer derselben Ebene mit einem Muslim, der Jesus nur für einen Menschen hält, einen guten, zweifellos, aber eben doch nur einen Menschen. Und in dieser Situation, dieser Auseinandersetzung, was bedeutet eigentlich christlicher Glaube wirklich im Kern? Vor dieser Herausforderung standen die Jünger, wie wir das hier lesen, und hier Johannes schreibt ja am Ende seines Lebens, so etwa 90 nach Christus, kurze Zeit später, verfasst er dann ja auch die Offenbarung. Und nachdem alle Jünger gestorben waren, da war plötzlich in der Gemeinde eine Unsicherheit. Ja, was glauben wir denn jetzt eigentlich? Und dann sind da zahlreiche Leute aufgetreten und die haben versucht, den jungen christlichen Glauben für sich zu vereinnahmen, ihre eigene Philosophie da hinein zu interpretieren. Beispielsweise ganz verbreitet in der damaligen Zeit war die Gnosis. Gnosis ist ein griechischer Begriff für die Erkenntnis, die Weisheit, das Wissen. Und diese Leute meinten, dass christlicher Glaube in erster Linie eine Art höhere Philosophie ist. Und zwar vor allem eine Art esoterische Philosophie. Du musst gegen die bösen Geister kämpfen in einer unsichtbaren Welt, also du machst das selbst. Und Jesus ist einfach bloß einer, der mit dir und für dich kämpft. Und es gibt einen großen Kampf zwischen Finsternis und zwischen Licht und zwischen Tag und Nacht und so weiter und so weiter. Also Bilder, die wir in der Bibel auch kennen, aber plötzlich warst du mehr der Kämpfer und gar nicht Jesus. Plötzlich ist das Ende auch noch offen und nicht schon mit dem Tod Jesu beendet. Es gibt eine eigene Philosophie, die man da hineinbrachte, und die nannte man Gnosis. Viele Elemente werden heute in der Esoterik aufgegriffen, wo es dann auch um Energien und Kräfte gibt. Und Gott ist nur noch keine Person, sondern eine kosmische Energie, die du dir zufließen lassen kannst, wenn du die richtigen Rituale machst. Wenn du da halt in der Yoga-Haltung im Lotus-Sitz bist, dann fließt die göttliche Energie und Christus-Energie durch dich hindurch. Leute, die begeistert von Yoga sind, finden Jesus auch toll. In Bad Meinberg, wo die größte europäische Yoga-Einrichtung ist, da werden regelmäßig Vorträge gehalten, Jesus war ein Yogi, Jesus hat Yoga gemacht, deshalb ging es ihm so gut. Ja, und deshalb willst du Jesus nachfolgen, mach Yoga. Nur hier müssen wir ganz deutlich sagen, ein Yoga-Jesus ist ein ganz anderer als der Jesus der Evangelien. Und genau in dieser Situation waren auch die ersten Christen. Da sind alle möglichen Gruppen aufgetreten. Eine andere Gruppe war solche judaisierenden Gruppen. Das heißt Gruppen, die haben gesagt, na ja, mit Jesus, das ist schon ganz gut. Aber wenn du nicht nebenher dich noch beschneiden lässt, wenn du nicht die Sabbate hältst und wenn du nicht noch das Passa feierst und wenn du nicht diese Speiseregeln hältst, also dann ist das ja mit der Erlösung alles auch nicht so in Ordnung. Die gab es auch. Und dann gab es noch 10 andere Gruppen, die versuchten, den christlichen Glauben in ihrem Sinne umzuinterpretieren. Und so hat man dann im 2. Jahrhundert ist man daran gegangen, all die Schriften einzusammeln, die es bis dahin schon gab, die wirklich von den Aposteln Jesu stammten. Von denen man wusste, das waren nicht Fantasien späterer Zeiten, sondern das war von den Leuten, die authentisch dabei waren, die Augenzeugen waren, die selbst gehört haben, was Jesus gesagt hat. Und diese Sammlung der Schriften der Apostel ist das, was wir heute Neues Testament nennen. Das ist damals ganz bewusst auch aufgeschrieben worden, damit es eben, weil man wusste, es geht nicht nur darum, Jesus lieb zu haben. Denn am Ende war die Frage, welcher Jesus und welche Lehre und welche Erlösung? Ja, eben die, die wirklich auf Jesus zurückgeht. Nicht irgendwelche Fantasieprodukte, die du heute noch nachlesen kannst in den sogenannten Apokryphen-Evangelien. Die gibt es ja auch. Kannst du heute im Supermarkt kaufen. Apokryphe Evangelien, nur die haben mit dem Jesus, der damals gelebt hat, nichts zu tun. Das sind Fantasieprodukte, Romane, die im 2., 3., 4. Jahrhundert entstanden sind. Diese Leute, die das geschrieben haben, haben Jesus nie gekannt. Die haben sich einfach nur überlegt, es könnte ja so sein. Und manche Leute sagen, ja, aber die sind doch alle sehr alt. Ja klar, die sind sehr alt. Manche von denen sind 1500, 1600, 1700 Jahre alt, aber alle eben nicht aus der Zeit Jesu, sondern Jahrhunderte später. Und deshalb ganz alt bringt ja nichts. Trotzdem falsch. Und hier haben die Leute im 2. Jahrhundert eben die Schriften zusammengesammelt, die wirklich von Jesus kommen. die wirklich von seinen Jüngern kommen und das aufgeschrieben haben. Und das war eine Möglichkeit, damit wir bis heute feststellen können, an was glauben wir denn eigentlich? Sonst wüssten wir ja nur vom Hörensagen, wie das mit Jesus ist. Dann würden irgendwelche Legenden mit der Zeit entstehen über Jesus und wir wüssten gar nicht mehr, was noch Wahrheit und Lüge ist. Aber weil diese Christen Anfang des 2. Jahrhunderts das zusammengesammelt haben, gesagt haben, also das ist das, was glaubwürdig ist. Darauf kannst du vertrauen, weil die Leute waren dabei, als Jesus gelebt hat. Darauf können wir bauen. Darüber hinaus hat man auch noch was anderes gemacht. Und zwar, man hat dann im 2. und 3. Jahrhundert ein Glaubensbekenntnis formuliert. Das sollte sozusagen die Richtschnur der damaligen Christen sein, so ganz vereinfacht. Also wir können ja sagen, ach, wir brauchen doch nichts außer der Bibel, denn immerhin, hier haben wir das doch, ich glaube, was hier drin steht. Und ich hoffe, dass ihr alle dem zustimmen, sagt, gut, ich glaube, was hier in diesem Buch steht, in der Bibel drin steht. Das ist manchmal nur im Alltag etwas kompliziert, das zu vermitteln, weil da steht eine ganze Menge drin. Das müsstest du erstmal für jede Frage, die dir kommt, eine Bibelarbeit machen. Und da triffst du draußen auf der Straße jemanden und sagst, ja, ich bin ja auch Christ. Und dann willst du jetzt mal checken, ist das denn, weiß der wirklich, wovon er redet? Und dann fängst du an bei Adam und Eva und endest bei der Offenbarung und nach 14 Tagen merkst du, der ist schon lange gegangen. Ja, da muss man manchmal eben kurz zusammenfassen. Worauf kommt es denn jetzt an? Wie kannst du deinen Glauben, sagen wir mal, in 5 Minuten erklären? Und das ist heute wahnsinnig wichtig. Weil in der Zeit von YouTube-Videos hört ja keiner mehr länger als 5 Minuten zu. Also gut, ihr jetzt schon, ne? Also mir zumindest. Aber also das ist ja schon die Ausnahme, deshalb bin ich auch froh darüber. Aber du musst das normalerweise ziemlich knapp zusammenfassen, worum es im Glauben eigentlich geht. Und das hat man dann auch gemacht. Und da kam dann eben so ein Glaubensbekenntnis heraus. Man nennt das heute das apostolische Glaubensbekenntnis, weil es eben fast noch aus der Zeit der Apostel ist. Also von den apostolischen Vätern spricht man, also von denjenigen, die direkt die Schüler der Apostel gewesen waren. Die haben das formuliert. Und da sollte man ganz kurz zusammengefasst sagen, was ist eigentlich der Hauptinhalt unseres Glaubens. Also nicht die Einzelheiten, wie feiern wir das Abendmahl und nehmen wir da Wein oder Saft oder ein Kelch oder 3 Kelche oder machen wir den Gottesdienst um 10 Uhr oder 11 Uhr oder sowas. Die Sachen stehen da nicht drin, weil die sind alle nicht so entscheidend. Sondern im Glaubensbekenntnis, da sollten nur die Sachen drinstehen, die wirklich entscheidend sind. Und die sollte jeder auswendig lernen, dass man dann sagen konnte, so, an das genau glaube ich. Und natürlich ist so ein Glaubensbekenntnis immer auch eine Aussage zu dem, was damals gerade diskutiert worden ist. Würde ich heute ein Glaubensbekenntnis abfassen, dann würde ich vielleicht noch ein paar andere Sachen da reinbringen. Das hat man auch getan. In der evangelischen, katholischen, sonst welchen Kirchen, da gibt es ja auch spätere Glaubensbekenntnisse. Eines der letzten Glaubensbekenntnisse, was in Deutschland verabschiedet worden ist oder geschrieben worden ist, das ist dann das Barmer Bekenntnis. 1934 wurde das von gläubigen Leuten verfasst in Barmen, Wuppertal, und zwar damals in Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus damals hatte versucht, ganz Deutschland gleichzuschalten. Christliche Jugendarbeit wurde abgeschafft, christliche Zeitschriften wurden abgeschafft. Und da sagt man, wir haben einen Führer und der Führer ist dann eben der Adolf Hitler und so weiter und so weiter. Und da haben dann Gläubige in der Kirche sich zusammengetan, eben da in Wuppertal, Barmen, und die haben gesagt, nein, so geht das nicht. Und da haben sie ein Bekenntnis formuliert, bis heute noch sehr, sehr lesenswert. Und da sagen sie, es gibt im Glauben nur einen, der Führer ist, und das ist Jesus. Und wenn ein Politiker versucht, an diese Stelle zu treten, das ist falsch, das dürfen wir nicht folgen. Heute ist das leicht zu sagen. Damals konnte das Gefängnis nach sich ziehen. Und manche von den Leuten sind auch ausgewiesen worden oder ins Gefängnis gekommen. Trotzdem, damals in dieser Zeit war in einem Glaubensbekenntnis auch diese Sache wichtig. Was glauben wir? Glauben wir, gehen wir auf irgendwelche politischen Verführungen ein, die nun durch alle Medien auf die Menschen eingestürmt haben oder nicht? Oder in der Zeit, als die Aufklärung war, da war dann im evangelischen Glaubensbekenntnis auch noch eine Passage, wir glauben, dass die Bibel von Gott inspiriert ist und wahr ist. Da steht im apostolischen Glaubensbekenntnis nicht drin, weil das für die Leute so klar war, das musste man gar nicht mehr formulieren. Das wäre ungefähr so, als wenn du sagst, und ich glaube daran, dass es am Tag hell ist. Das ist doch klar, weiß doch jeder. Und genauso in der ersten Generation, da wussten doch alle, ja natürlich, das sind doch die Schriften, die auf die Jünger zurückgehen. Warum müssen wir denn jetzt nochmal betonen, dass das die Wahren sind? Das weiß doch jeder. Ja, aber vor dann 1000 Jahre später wusste das eben nicht mehr jeder. Und dann sind Leute auf die Idee gekommen und gesagt, nee, das stimmt ja nicht, was da in der Bibel steht. Und dann ist man als Christ herausgefordert worden, nochmal zu sagen, doch, ich glaube, dass das, was da drin steht, wirklich von Gott ist und dass ich mich danach ausrichte. Und insofern, wenn ich jetzt heute ein Glaubensbekenntnis schreiben würde, würde ich vielleicht auch solche Sachen damit hineinnehmen. Nicht Nebensächlichkeiten, nicht Einzelheiten darüber, über unsere Ernährung oder über unser Freizeitverhalten, das ist dann Privatsache, das braucht dann nicht unbedingt, auch wenn es biblische Aussagen gibt, sondern den Kern. Wer ist Gott? Wie werde ich erlöst? Wer bin ich als Mensch? Wie ist das Jenseits? Wie lebe ich als Christ zusammen? Solche Sachen, die gehören in so ein Glaubensbekenntnis. Das soll kurz und knapp und eingängig sein, sodass man es auswendig kann und dann gleich im Gespräch auch jemanden sagen kann, hey, bist du auch damit einverstanden? Stimmt das auch? Und jede einzelne Aussage des Glaubensbekenntnisses musst du natürlich auch in der Bibel wiederfinden. Das soll ja nicht eine freie Erfindung sein. Das muss sich stützen auf das, was in der Bibel drin ist. Aber eben ein bisschen kurz zusammengefasst, dass man es einfacher vor Augen hat. Und das war für die Christen im 2. Jahrhundert, im 3. Jahrhundert, im 4. Jahrhundert eine ungemeine Hilfe in der Auseinandersetzung mit sektiererischen Gruppen, mit irgendwelchen Gruppen, die Leute verführen wollten, mit anderen Religionen, mit Philosophien, mit all diesem Zeugs. Oder einfach auf der Straße demjenigen, der kein Christ ist, mal in wenigen Worten zu erklären, was heißt es eigentlich, Christ zu sein. Vielleicht hast du auch schon manchmal die Herausforderung empfunden, hast du wirklich jemanden getroffen, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und dann willst du ihm erklären, was du glaubst. Und dann sagst du, ja, ich glaube an Gott. Und ich habe schon manche Leute erlebt, gerade im deutschen Osten auch, die zucken nur mit den Schultern. Hey Gott, was ist das? Hast du hier Bibel? Nie gehört. Bibel, was ist das? Da erklärst du ja irgendwie so ein heiliges Buch. Nie gehört, nie drin gelesen. Da musst du dich fragen, ja, was erklärst du denn jetzt? Wo fängst du denn da an? Ja, und genau dafür kann auch ein Glaubensbekenntnis gut sein. Und damals lebten die Christen ja in einer heidnischen Umwelt, im griechisch-römisch geprägten Umfeld. Da hat auch keiner die Bibel gelesen. Da hat auch keiner von dem Gott gehört, der sich da offenbart. Jesus war vielen Leuten im Römischen Reich unbekannt. Und da hat man da versucht, jetzt mal kurz zusammenzufassen, ah, das ist das, woran ich glaube. Und dann kann man über die Einzelheiten später noch sprechen. Und insofern hat sich in vielen christlichen Kirchen das bis heute erhalten. Vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr einen Gottesdienst in verschiedenen der traditionellen Kirchen besucht, dass da dann gemeinsam das Glaubensbekenntnis gesprochen wird. Und dann soll das nicht nur das Bekenntnis sein, an das wollen wir eigentlich glauben. Ich hoffe, dass die, die es dann sprechen, auch wirklich dran glauben. Das weiß man ja auch nicht immer, wenn es auswendig gelernt ist, im Konfirmationsunterricht oder Firmenunterricht oder sonst wo. Aber eigentlich sollte man es dann wirklich dahinter stehen. Das sollte jetzt nicht nur leere Worte sein, sondern wirkliche Überzeugung. Und gleichzeitig sollte es auch noch die Einheit der Christen betonen. Wenn man das alles zusammenspricht, dann sagt man, also wir gemeinsam stehen dahinter, auch wenn wir uns sonst nicht im Detail verstehen. Und wenn der eine gerne Fußball spielt und der andere Fußball gar nicht leiden kann. Und wenn der eine, was weiß ich, dann seine Bionahrung dann kauft und der andere Bionahrung blöd findet. Aber hier in dieser Sache, da sind wir uns einig. Da, wo es wirklich drauf ankommt. Und dann das gemeinsam zu sprechen, das ist das, was wir glauben. Gott gegenüber, den Menschen gegenüber, außerhalb und uns selbst gegenüber. Und von daher kann so ein Glaubensbekenntnis durchaus Sinn machen. Dass nicht jeder sich selbst irgendwie zusammenbastelt. Also wie ist denn jetzt der Kern des Glaubens? Sondern dass es da so eine Grundeinigkeit gibt. Und das, was ich jetzt gerne machen will, ist, ich lese euch das einmal vor, das apostolische Glaubensbekenntnis. Manche von euch kennen das vielleicht auch, andere haben es möglicherweise jetzt nochmal auswendig gelernt. Also es geht dann folgendermaßen. Und wie gesagt, das ist so aus der Zeit der frühen Christen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Soweit diese Kurzzusammenfassung christlichen Glaubens von den Gläubigen des 1., 2. Jahrhunderts. Und wir merken, da steckt eine ganze Menge drin. Das ist durchaus gut formuliert. Wie gesagt, auch wenn ich heute noch gerne da reinschreiben würde, nicht? Also ich glaube daran, die Bibel ist wirklich von Gott und solche Sachen durften wir ja auch. Nur das war nicht das Problem vor 1800 Jahren. Da hatte danach wenig Leute diskutiert. Ich hoffe, euch ist deutlich geworden, wir sollen nicht irgendwelchen kleinlichen Streitereien nachgehen. Nicht irgendwelchen Sachen, wo man sagen muss, hey, lass das doch, wir wollen uns doch jetzt nicht noch zerspalten und zerstreiten wegen irgendwelchen Details. Erst vor kurzem habe ich auch eine intensive Diskussion, darf man Weihnachten feiern? Und da war auch einer, der hat gesagt, oh, in keinem Fall, im Internet auch eine ganze Seite intensiv recherchiert und gewahrt, also in keinem Fall darf man Weihnachten feiern. Hauptargument, weil im Neuen Testament nicht steht, dass man Weihnachten feiern soll. Am Ende habe ich ihm dann gesagt, ja, dann lass doch die Leute, die feiern, sich an Jesus erinnern wollen. Du musst es ja nicht. Aber nein, er meinte, er hätte seine Mission erst erfüllt, wenn er alle davon abgebracht hätte, alle Weihnachtsbäume abgeholzt, alle Geschenke weggeschmissen und so. Und dann ist endlich der Frieden auf Erden. Dann muss ich auch sagen, hey, also lass es doch. Also es gibt Streitereien, Nebensächlichkeiten. Aber es gibt doch Dinge, über die wir uns klar sein müssen, alle als Christen, wo es nicht um persönliche Meinung geht, wo man nicht sagen kann, das kann man so sehen oder das kann man so sehen, sondern wo man es nur auf eine Seite sehen kann. Wo ich euch aus dem 2. Johannesbrief vorgelesen habe, wir können nicht sagen, okay, für dich ist Jesus Gott und für dich ist er nicht Gott und für dich ist er nur Mensch, nee, sondern da sagt die Bibel ganz ordentlich, das geht gar nicht. Jesus selbst sagt, ich bin Mensch und ich bin Gott, und wenn du das nicht akzeptierst, dann ist hier die Grundlage, auf der wir eigentlich Gemeinschaft haben, ist weg. Und solche Grundlage gibt es. Das kann jeder für sich selbst zusammenstellen, oder wir können auch solche Sachen zur Hilfe nehmen, wie dieses apostolische Glaubensbekenntnis, was uns deutlich macht, wo ist denn hier so ein unverzichtbarer Kern christlichen Glaubens, an dem wir festhalten wollen, wo wir auch anderen Menschen, die keine Ahnung vom Glauben haben, das mal ganz kurz erklären können und selbst immer wieder verdeutlichen können. Oder wo wir, wenn wir in Kontakt mit anderen Leuten sind, auch merken, gehst du davon aus oder nicht? So vor einem Jahr hatte ich dann in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, dass bei dem großen Willow Creek-Kongress vor einem Jahr zwei Mormonen als Hauptredner aufgetreten sind. Und hier waren dann auch viele, die haben gesagt, Michael, was regst du dich denn auf? Ach, das ist doch alles nicht so wichtig, die Unterschiede. Aber hier müssen wir sagen, oh, lest mal nach. Was haben wir gerade gelesen? 2. Johannesbrief, wenn nicht Jesus ins Fleisch gekommen ist, Gott ist und so weiter. Bei Mormonen, mormonischer Lehre, bist du Gott. Jesus ist gar nicht anders wie du, sondern Jesus hat sich zu Gott entwickelt und solche ganzen Geschichten. Das heißt, das hat mit der Bibel nichts mehr zu tun. Deshalb brauchen die Mormonen ja auch ihr Buch Mormon, die köstliche Perle und Lehren und Bündnisse, drei weitere Schriften, die erst im 19. Jahrhundert entstanden sind, mit der Zeit Jesu gar nichts zu tun haben, weil da alle ihre Lehren begründet sind. Auch die erlehren, dass du dich noch im Jenseits bekehren kannst, wenn dann einer sich hier auf der Erde in einem Tempel versiegeln lässt, natürlich nur Mormonentempel. Dann merkst du schon, das klingt nicht ganz so christlich, was du bisher gehört hast, nicht? Und das ist es eben auch so. Und hier muss ein Christ wirklich sagen, nee, also hier, meinetwegen sei Mormone, wie du willst, ist ja deine Sache, aber Mormone sein heißt nicht mehr Christ sein. Genauso wie Muslim sein. Es gibt nie belehrte Muslime, darum geht es ja nicht, aber ein Muslim ist halt ein Muslim und kein Christ. Und das wird deutlich machen, was heißt es denn Christ sein? Woran halten wir denn da fest? Und das ist nötig, nicht weil wir uns so gerne streiten, sondern um deutlich zu haben, woran hältst du fest? Wer ist der Heinrich, den du liebst? Und darüber klar zu werden, das muss jeder von uns. Und wenn du merkst, na, ich hätte gerne Jesus anders, kannst du ja auch, nur dann ist es vielleicht nicht mehr der Jesus, der uns in der Bibel begegnet. Aber nur der Jesus, der dir in der Bibel begegnet, kann dir Sünden vergeben, kann dir den Weg zu Gott zeigen. Nur der ist vertrauenswürdig mit seinen Ratschlägen für unser Alltagsleben. Und deshalb ist es wichtig, an diesem Jesus festzuhalten und auch an diesem Gott festzuhalten. Nicht irgendeinem Gott, nicht Brahman und nicht Buddha und nicht Zeus und nicht Hera und nicht Wodan oder Thor, sondern eben dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem Vater Jesu Christi, demjenigen, der einmal das letzte Gericht sprechen wird. An den Gott glauben wir. Und ich möchte jetzt zum Ende meiner Rede mit euch beten und sozusagen dieses Glaubensbekenntnis beten. Ihr könnt dann zuhören oder mitsprechen, je nachdem, wie ihr das wollt. Aber dass wir Gott einfach sagen, so an dich glauben wir, an den, den wir so in der Bibel finden, an dem, was hier drin steht. Und ich habe es euch ja vorgelesen, ich glaube, da ist jetzt nichts Böses drin, da kann jeder von euch hinter Amen sagen, hoffentlich, ne, dass ihr sagt, ja, ich glaube, Jungfrauengeburt, ja, Jesus ist geboren, ja, er ist, hat gelitten da unter Pontius Pilatus, ist gestorben und auferstanden, dass wir das so sagen können. Ihr dürft gerne dazu aufstehen und dann lasst uns gemeinsam beten.